Das endet ja vor dem ersten Advent am Ewigkeitssonntag, was nächste Woche ist. Das heißt, kirchenjahrestechnisch sind wir fast schon am Ende und auch am Ende unserer Predigtreihe über vitale Gemeinden. Heute ist der siebte Sonntag und der Aspekt für vitale Gemeinde, der heute drankommt, lautet, klick mal drauf, zack. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Das ist ein Satz, der klingt, finde ich, so ein bisschen wie ein Satz aus einem Managementprogramm. Also wenn eine Firma merkt, dass sie nicht mehr genügend Geld verdient oder so oder sich verzettelt, dann wird die Losung ausgegeben, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Oder das klingt wie so aus einer Selbstoptimierungshilfe. Wie wir unser wahres Potenzial verwirklichen können, konzentrier dich auf das Wesentliche, das, was du wirklich richtig kannst. Ja, und jetzt haben wir also für Gemeindewachstum so einen Satz, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche und die Frage ist, was hat das mit Glaube, mit Predigt, mit Wort Gottes zu tun? Das war eine Kritik, die bei dem einen oder anderen Gottesdienst über die Predigt rauskam, dass die Leute gesagt haben, dass einige von euch gesagt haben, ja Mensch, das ist ja gar nicht richtig so ein Bibeltext, sondern irgendwie so eine Forschungsarbeit über wie man Gemeinde machen kann. Das hat doch nicht wirklich mit dem wahren Glauben und dem Wort Gottes zu tun. Wenn man sich dieses Wort anguckt, wesentlich, dann stimmt das. Denn in der Bibel kommt das Wort wesentlich nicht vor. Ich habe geguckt, in allen gängigen Bibelübersetzungen taucht das Wort wesentlich nicht auf. Weder in der Lutherbibel noch in der Guten Nachricht, in der Einheitsübersetzung und auch nicht in der Basisbibel. Es gibt nur eine Stelle, wo wesentlich vorkommt, aber da ist es nicht in dem Sinne auf konzentrieren auf das eigentliche Wesentliche, sondern da hat es diese andere Bedeutung von, ja, das ist wesentlich irgendwie anders gelaufen oder so. Von daher also die Frage, was soll so ein Punkt wie wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, was soll das in einem Gottesdienst? Wenn man ein regelmäßiger Gottesdienstbesucher ist und öfter mal Predigten hört und so Bibeltexte hört, dann ist man daran gewohnt, dass man Wahrheiten, biblische Wahrheiten schon an bestimmten Merkwörtern erkennt, an so einem bestimmten Duktus. Ich meine, so Bibeltexte, die klingen ja irgendwie immer so nach Bibel. Das liegt einfach nicht nur an den Übersetzungen, sondern das liegt auch einfach an dem Themenkreis. Und wir erkennen dann biblische Weisheiten schon daran, weil das irgendwie so klingt wie, naja, das muss aus der Bibel sein, weil wer würde sowas heute sagen? Also wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, ich meine, wer würde das heute noch sagen? Kein Mensch würde das heute mehr sagen. Aber in der Bibel kommt es halt vor. Und so ist also auch das Wesentliche etwas, was nicht dem üblichen Sprachmuster entspricht, wo wir denken, ja, das ist eine biblische Botschaft. Von daher möchte ich heute erstmal ein bisschen darüber nachdenken, was kann das im biblischen Kontext bedeuten, wenn so ein Satz, der wie aus einem Managementprogramm kommt und der lautet, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, was hat das mit biblischer Botschaft zu tun? Und dazu sind mir zwei Parallelen aufgefallen, wo ich denke, da wird eigentlich in der Bibel etwas gesagt und verlangt, was genau diesem Satz, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, beinhaltet. Und die bekannteste Aussage, die meiner Meinung nach ein wir konzentrieren uns auf das Wesentliche ist, wenn du jetzt noch mal einmal draufklickst, bitte, zack, ist, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. In der Antike gab es eine Vielzahl an Göttern. Wir können uns das, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie viele Götter es da gab. Da gab es für jeden erdenklichen Anlass Götter. Also im Grunde genommen, so ohne den Katholiken zu nahe zu treten zu wollen, so viele Heilige, wie du hast, so viele Götter gab es damals. Und die hatten meist auch irgendwie so bestimmte Funktionen. Also da gab es genauso auch Götter für, was weiß ich, für Diebe, für Landarbeiter, für Pfarrer, für wen auch immer. Und auch zur Zeit Israel und der ganzen Geschichte Israel gab es nicht nur Jahwe, den Gott Israels, sondern auch die Israeliten kannten natürlich viele unterschiedliche Götter, weil man ja mit im Kontakt mit den Nachbarstämmen war und von denen mitgekriegt hatte, wofür die beten und woran die so glauben. Und dann gab es ja auch Mischehen, dann gab es Raubzüge, wo man fremde Sklaven eroberte, die dann ihren Glauben mitbrachte. Also das war schon in Israel immer eine Situation, dass man mitbekam, was es für unterschiedliche Götter gab. Und natürlich ist es gut, wenn man an den Gott Yahweh glaubt, den israelischen Gott, der der eine Gott ist, der alles geschaffen hat und für alles zuständig ist. Aber was ist, wenn die Ernte bedroht ist und es als und als nicht regnen will? Will man sich da wirklich auf Yahweh verlassen, der ja alles geschaffen hat und sich um alles kümmern muss? Oder wäre es nicht in so einem Fall besser, nicht vielleicht doch mal zu überlegen, ob man da mal einen Spezialisten holt? So eine Fruchtbarkeitsgöttin. Die kennt sich vielleicht damit doch noch mal ein bisschen mehr aus, weil die hat ja nur dieses eine Business. Während Yahweh alles regeln muss, macht die ja nur den ganzen Tag nichts anderes wie Fruchtbarkeit. Das ist jetzt ein bisschen lustig, aber diese Tendenz steckt da ja drin irgendwie. Vielleicht sollte man ja doch mal was anderes ausprobieren. Und in dieser Situation, wo sozusagen immer wieder Götter mit bestimmten spezifischen Kompetenzen hineingetragen wurden in das Wissen der Israeliten, in diese Situation hinein, ne, gerade aus Ägypten kommt und die ganzen tollen ägyptischen Götter mit diesen tollen Tierköpfen und so, da macht dieser Spruch einen Sinn. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nein, konzentrier dich nur auf einen einzigen Gott. Und es war anscheinend so, und das zieht sich die ganze israelitische Geschichte durch, dass die Israeliten das aber nie so wirklich 100% gemacht haben, sondern dass sie immer nebenbei noch was am Laufen hatten. Also die hatten natürlich ihren Tempel in Jerusalem, aber auf den Höhen irgendwie, auf den Bergrücken, da haben die auch noch so kleine Altäre gehabt, wo so unterschiedliche andere Götter verehrt wurden. Und wenn dann Leute sich unterhielten und sagten, ja, Mann, irgendwie, ich kriege als keinen Kredit bei der Bank für mein neues Auto, ich brauche aber unbedingt eins. Und dann hat halt so irgendein Kollege am Stammtisch gesagt, ja, hast du es mal mit der Aschera versucht? Nee, wieso? Ja, du, da war jetzt mal bei der Aschera und ich habe den Kredit bewilligt gekriegt. Ja? So kann man das mal ausprobieren. Und so gab es das immer wieder in der Geschichte Israels, dass unterschiedliche Götter verehrt wurden. Es gibt eine tolle Geschichte in 1. Könige 18, wo es um ein Wettbeten geht. Wenn ihr diese Geschichte nicht kennt, müsst ihr die euch unbedingt mal durchlesen. Und da beschreibt der Prophet Elia dieses Hin und Her der Israeliten, dass sie sich mal an Gott Yahweh, den Gott Israels, wenden und dann aber wieder an Baal, beschreibt der Prophet das so: Wie lange hinkt ihr eigentlich noch auf beiden Seiten? Ist Yahweh der Herr, der Gott? So wandelt ihm nach. Aber wenn es Baal ist, so wandelt doch ihm nach. Das heißt, Elia fordert die Israeliten auf, doch einfach mal eine Entscheidung zu treffen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Nicht immer mehrere Sachen gleichzeitig am Laufen haben und dadurch keine Sache wirklich richtig machen zu können, sondern sich auf eine Sache zu konzentrieren und zu sagen, das mache ich jetzt richtig. Also entweder werde ich jetzt so richtig 100%iger Baalsverehrer oder aber ich werde so ein 100%iger Verehrer des Gottes Israels, aber mal hier, mal da, mal dort oder so, das macht doch einfach keinen Sinn. Und das ist, glaube ich, der Kernsatz des sich auf das Wesentliche konzentrieren. Nicht mal hier, mal da, mal dort etwas zu machen, sondern zu sagen, hier ist mein Platz, das ist meine Entscheidung, das ist meine Berufung oder das ist meine Aufgabe und das mache ich jetzt. Und das ist eine Frage, die stellt sich sowohl für unser persönliches Leben als auch für eine Gemeinde. Diese Frage, was ist das Wesentliche und konzentrieren wir uns wirklich auf Gott? Oder gibt es noch andere Dinge in unserem Leben, die auch Gott sind? Und da habe ich dann drüber nachgedacht und habe festgestellt, nein, ich bin echt so ein 100%iger Gott Israels und Gott Jesu irgendwie Verehrer. Und ich bete keine anderen Götter an. Und das stimmt, ich habe tatsächlich keine anderen Götterstatuen bei mir irgendwo in der Wohnung. Wir haben ein Kreuz und da liegt eine Bibel drunter, aber nichts anderes. Also ich bin da 100% richtig. Dann habe ich überlegt, okay, aber wenn das jetzt nicht an so einem Götzenstatue irgendwie hängt, sondern wenn es auch was mit innerer Einstellung ist, was wären da so Sachen, wo ich sagen müsste, das ist mir fast genauso wichtig wie Gott. Und da habe ich überlegt, Autos, Geld, Reichtum, schöne Frauen, Reisen. Nein, bin ich ganz eindeutig auf Gottes Seite. Aber soll ich euch mal sagen, was ich wirklich absolut vollkommen ungern verlasse und aufgebe, meine Wohlfühlzone. Versteht ihr, dass ich etwas machen muss, was ich unangenehm finde? Das ist bei mir persönlich eigentlich die Sache, wenn Gott zu mir kommt und sagt, Ralf, verzichte auf 5 Millionen, das würde wehtun, aber würde ich vielleicht hinkriegen. Aber wenn Gott sagen würde, Ralf, komm, ich habe da mal eine Idee, mach da mal was, was du vielleicht als peinlich empfindest, aber ich fände, das wäre jetzt gut und dran. Dann muss ich sagen, oh, ey, so meine Wohlfühlzone ist mir schon heilig. Von daher, wenn wir weggucken von so Götzenstatuen und den üblichen Götzendefinitionen wie Reichtum, Geld oder Hass oder so, gibt es vielleicht bei euch auch etwas, wo ihr sagen könnt, ja, so ein bisschen hinke ich da auch so auf beiden Seiten. Da ist zwar irgendwie Kirche und Gott und so und ach, lieber Jesus, lass mich einen Parkplatz finden oder so, aber auf der anderen Seite gibt es da schon Dinge, wo ich denke, ja, wenn Jesus da dran kratzt, dann wird es aber fummelig. Ne? Dann sage ich, tut mir leid, Herr, habe ich gerade nicht gehört. Oder es gibt auch andere theologische Sichten, wo das vollkommen okay ist, dass man sich immer wohlfühlt. Okay, versteht ihr, was ich meine? Also, das ist ein wesentlicher Punkt von sich auf das Wesentliche konzentrieren. Dass man wirklich sagt, Gott ist die Zentrum, ist das Zentrum, ist die Mitte meines Lebens. Und das gilt sowohl für uns persönlich, als aber auch für eine Gemeinde. Okay, jetzt mein zweiter Gedanke. Wenn ich jetzt also sage, ich möchte mich ganz auf Gott konzentrieren und mache das, was Gott wirklich wichtig ist, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist Gott jetzt eigentlich wirklich wichtig? Ich meine, frag 20 Theologen und du wirst mindestens 20 Meinungen kriegen, die auch noch unter Umständen sehr unterschiedlich sind, sich vielleicht sogar vollkommen widersprechen. Was ist also Gott wirklich wichtig? Für die Pharisäer zur Zeit Jesu war klar, dass die Gebote Gottes natürlich das Wichtigste sind. Ich meine, warum hat Gott Gebote gegeben, wenn er nicht auch will, dass wir sie kennen und befolgen? Und von daher war es für sie ganz, ganz wichtig, in ihrem Lebensstil und ihrer Verkündigung deutlich zu machen, du musst auf die Gebote Gottes achten. Und sie haben alle Gebote gepredigt, über alle Gebote geredet und haben gleichzeitig dabei auch noch Methoden und Überlegungen entwickelt, wie man diese Gebote dann auch halten kann. Weil die Tatsache allein, dass du weißt, du sollst nicht töten, heißt ja noch lange nicht, dass du das auch schaffst. Sondern du brauchst ja in manchen Situationen eine Strategie, wie du deinen Hass wieder runterkriegst oder so. Und so haben also die Pharisäer über alles nachgedacht und genaue Auslegungen festgelegt, was es bedeutet, zum Beispiel am Sabbat zu ruhen, wie viele Schritte man geht, dass es noch okay ist und wie viel nicht. Weil sie einfach den Menschen helfen wollten, jegliches Gebot Gottes befolgen zu können. Und so haben sie selbst den kleinsten und nebensächlichsten Geboten, die man so vielleicht in der Bibel finden kann, ganz deutlich ihre Aufmerksamkeit geschenkt und haben diese Gebote auch wirklich bis in die letzte Ritze deines Lebenshauses ausgelegt. Und Jesus sagt dazu, wenn du nochmal bitte auf die Folie klickst, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel. Und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite. Nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Es ist also okay, wenn man sich um irgendwelche Kleinstdetails kümmert. Und wenn man seinen Zehnten auf dem Konto einrichtet, auch nochmal gleich guckt, was wächst bei mir auf der Terrasse eigentlich an Minze? Müsste ich nicht da auch was der Gemeinde spenden? Die 5 Blätter hier, die gehen jetzt an euch. Ja, sagt Jesus, das ist voll okay. Wenn du wirklich dein Leben komplett auf Gott ausrichten willst und das wirklich bis in die letzte Ecke machen willst, mach das. Das ist super. Das ist eine gute Einstellung. Da gibt es nichts dran zu mäkeln. Allerdings, sagt Jesus, gut wäre, wenn du aber erstmal so die groben Sachen, die richtig dicken Klötze, wenn du denen erstmal deine Aufmerksamkeit widmest. Und wenn du dann noch Luft hast, kannst du gerne die Minze vermessen. Aber guck erstmal, was die wesentlichen Dinge sind. Und die wesentlichen Dinge, die Hauptgedanken der Gebote Gottes, die Essenz, das, was Gott wirklich mit diesen ganzen Geboten ausdrücken will, sagt Jesus, sind gerecht mit Menschen umzugehen. Nicht Menschen betrügen, belügen, benachteiligen. Nicht Menschen über Menschen etwas Schlechtes sagen, was gar nicht stimmt. Nicht Menschen keine Chance geben. Nicht Menschen einengen, sondern sie gerecht zu behandeln. barmherzig zu sein. Barmherzig im Umgang zu sein. Zu sehen, ein Mensch ist ein Mensch und nicht einfach nur ein Instrument. Ein Mensch ist nicht nur ein Objekt, was irgendwo in unserem Lebensweg im Weg steht, sondern ein Mensch ist ein Wesen. Ein Mensch hat Gefühle, so wie wir. Ein Mensch hat ein Recht darauf zu leben, so wie wir. Ein Mensch hat ein Recht darauf, gehört zu werden, genauso wie wir gehört werden wollen. Und ein Mensch möchte so angesprochen werden, wie auch wir angesprochen werden möchten, nämlich als vollwertiges Wesen, mit Respekt und nicht mit Verachtung. Und das Vertrauen auf Gott. Nicht nur das Gute und das Barmherzige zu tun, sondern das Ganze aus dem Vertrauen und in den Glauben an Gott zu tun. Das, sagt Jesus, sind die wirklichen Dinge. Und wenn du das 99,9% drauf hast, dann guck nach der Minze. Aber vorher konzentrier dich erstmal auf diese Dinge. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Gedanke, wo Jesus sagt, kümmere dich erstmal um das Wesentliche. Und das Wesentliche des christlichen Glaubens, das Wesentliche dessen, was Gott von uns möchte, sind diese drei Dinge. Nicht Minze, Dill und Kümmel, sondern Recht, Barmherzigkeit und Glaube. Das sind die wesentlichen Dinge. Und wir können uns in ganz, ganz viele Sachen können wir uns verlieren. Und ich glaube, wir haben heutzutage weniger die Tendenz, in Minze und Dill uns zu verlieren, sondern in Spitzfindigkeiten der Auslegung der Bibel, wie man dieses oder jene Bibelzitat verstehen könnte. Oder wie man Gottesdienste feiert oder wie man Sachen gestaltet, die auch sicherlich nicht unwichtig sind, die aber nicht das Wesentliche sind. An dieser Stelle, finde ich, passt dieser Satz gut übersetzt, was Jesus sagt, konzentriert euch auf das Wesentliche des Glaubens. Guckt da erstmal nach, dass ihr das hinkriegt. Guckt nach, wo ihr jemandem Unrecht zugefügt habt. Guckt nach, wo ihr unbarmherzig gegenüber jemandem wart. Guckt nach, wo ihr nicht aus dem Glauben und dem Vertrauen auf Gott gehandelt habt, sondern aus anderen Motivationen. Und das gilt nicht nur für das persönliche Leben, sondern natürlich auch für eine Gemeinde. Dass auch wir als Gemeinde darauf achten, dass diese drei Begriffe Recht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube, dass das in unserem Gemeindeleben vorkommt. Dass auch wir gerecht mit Menschen umgehen. Dass wir nicht die einen vorziehen und die anderen vollkommen vernachlässigen. Dass wir die einen ehren und sagen, hey, toll, dass du da bist, und bei der anderen sagst, ach, du bist auch schon wieder da. Sondern, dass wir gegenüber allen offen sind, die kommen. Dass wir mit Menschen miteinander barmherzig sind. Es passieren in der Gemeinde immer wieder Sachen, die doof sind. Manchmal aus Versehen, manchmal auch aus Absicht. Entscheidend ist nicht, dass wir rauskriegen, wer da gerade den Fehler gemacht hat. Entscheidend ist, wie gehen wir mit jemandem um, der einen Fehler gemacht hat. Sind wir wirklich barmherzig miteinander? Und in einer Gruppe, in der ganz viele Menschen sind, die unterschiedlich sind, gibt es jede Menge Gründe und Anlässe, barmherzig zu sein. Von den ganz kleinen Sachen bis zu richtig großen. Und das Ganze immer wieder aus dem Vertrauen auf Gott und aus dem Glauben an Gott zu tun, das ist auch manchmal gar nicht leicht. In der Routine des Tages kann man auch das so das eine oder andere Mal leicht vergessen. Und jetzt möchte ich noch auf die Studie Vitale Gemeinde kommen. Machst du mal nochmal so einen Klick drauf? Ja. Okay, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Wir wollen lieber weniges gut tun, als uns im Aktionismus zu verlieren. Das grundlegende Gut machen, Gottesdienste, Amtshandlungen, Seelsorge, Organisation und Verwaltung. Gottesdienste zu besonderen Gelegenheiten helfen, das Leben zu verstehen, laden zum Glauben ein. Gute Nachricht sein, die Gemeinde lebt in der Nachfolge Jesu glaubwürdig das Evangelium. Diese ersten drei Gedanken, finde ich, spiegeln eigentlich das wider, was Jesus von den Pharisäern verlangt, indem er sagt, kümmert euch nicht so sehr um Minze, Dill und Kümmel, sondern guckt, wie ihr lebt. Und in diesen drei oberen Begriffen, diesen drei oberen Punkten, finde ich persönlich eigentlich sehr stark Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube wider. Und weil ich das ja im Grunde genommen schon vorhin ausgelegt habe, bleibe ich noch an einem letzten Punkt hängen, der auch nicht so biblisch klingt und wo ich so von meiner christlichen Prägung her auch Schwierigkeiten habe, den so zu sagen. Nämlich mit Freude arbeiten und gelassen Dinge bleiben lassen. Also erstmal, Arbeit ist keine Freude, sondern Arbeit macht man, wenn man das tun muss, aus Pflicht. Und Freude ist da schon mal eine Ablenkung. Kann mal passieren, dass du dich freust darüber, was du tust, aber muss nicht sein. Geh einfach mal nicht von Freude aus, dann bist du zuverlässiger, weil du tust es dann allein aus Pflicht. Ja, ich karikiere das jetzt ein bisschen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, so ein bisschen bin ich so aus dem Glaubenskonzept, wo ich herkomme, ist das eher so. Also Christsein ist nicht dazu da, dass es Spaß macht, sondern ist dazu da, dass du den Herrn verherrlichst. Und er hat ja gelitten am Kreuz, das tat weh, dann schadet es auch nicht, wenn es dir auch weh tut. Ja, ihr lacht jetzt, aber ist das euch so fremd? Bin ich der Einzige, der sich sowas noch vorstellen kann? Oder habt ihr nicht auch manchmal solche Gedanken? Weiß ich? Ja? Ein paar nicken, okay. Also zumindest ein paar kennen sowas auch oder haben vielleicht auch so eine Haltung. Und hier heißt es aber, mit Freude arbeiten und gelassen Dinge bleiben lassen. Darf man Dinge bleiben lassen, wenn es doch für den Herrn ist? Darf man gegenüber Gott sagen, ja, pass auf, Gott, ja, das wäre gut, wenn ich das noch machen würde, aber ich lasse das jetzt einfach mal bleiben, weil mir würde sonst die Freude verloren gehen. Dürfte man sowas zu Gott sagen? Wird da Gott nicht sagen, ey, oder wird Jesus dann nicht sofort sagen, ey, weißt du, ich am Kreuz? Gibt es irgendeine biblische Begründung, irgendetwas aus der Bibel, wo ihr sagen würdet, mit Freude arbeiten und gelassen Dinge bleiben lassen, das kommt an dieser Stelle in der Bibel tatsächlich vor oder wird von uns verlangt? Hat jemand da eine Idee? Das falsche Maß nehmen, wobei auf der anderen Seite heißt es ja, das gerüttelte volle Maß gibt uns Gott. Da kannst du nicht mehr mit einer halben Maß ankommen, ne? Aber wäre eine Möglichkeit, ne? Falsches Maß nehmen. Fällt euch ein Gebot ein, was irgendwas damit zu tun hat, dass man mal was bleiben lassen soll? Also jetzt abgesehen von, du sollst nicht töten, klar, Logo, da sollst du erst töten bleiben lassen, aber ja, das Sabbatgebot. Es gibt tatsächlich ein Gebot von den 10 Geboten, was sagt, lass mal bleiben. Heute schaffst du mal nichts. Heute machst du mal Ruhe. Es gibt tatsächlich ein Gebot, das das sagt. Und wir sind jetzt daran gewöhnt irgendwie, aber für viele Christen war das eine große Herausforderung, tatsächlich das in ihrem persönlichen Leben umzusetzen und zu sagen, den 7. Tag arbeiten wir nicht. Den 7. Tag verdienen wir kein Geld. Sorry, kannst du zur Konkurrenz gehen, aber ich habe nicht auf. Obwohl ich davon lebe, dass ich meinen Kram verkaufe, aber am 7. Tag mache ich das nicht. Es gibt tatsächlich ein Gebot, was sagt, mach mal locker, mach mal Ruhe. Arbeiten ist nicht alles. Also selbst dieser Satz, der finde ich echt mehr so klingt wie ja, so neuer Zeitgeist, mit Freude tun und mal was sein lassen, finde ich, lässt sich in einem der Gebote finden, nämlich in dem Gebot des Sabbats. Weil Gott weiß, dass wir auch Ruhe brauchen. Und dass wir nur dann mit Kraft gute Dinge tun können, wenn wir auch mal aussetzen, wenn wir Kraft schöpfen können. Von daher, auch wenn sozusagen diese Überschrift, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, vielleicht gar nicht so religiös klingt und gar nicht so biblisch fundiert klingt, finde ich, dass es sehr gut an vielen Stellen in der Bibel zu finden ist, dass das eine Kernaussage des Glaubens ist. Konzentrier dich auf das Wesentliche. Tu die Dinge, die wirklich wichtig sind und lass auch mal Dinge bleiben. Und wenn wir Zeugen Gottes sein sollen und wenn wir Evangelium verkünden sollen, was ja eigentlich gute Nachricht heißt, also eine gute Nachricht kann man meiner Meinung nach besser verkünden, wenn man fröhlich ist. Ich meine, eine schlechte Nachricht kann man natürlich krätzig gut verbreiten. Aber eine gute Nachricht krätzig zu verbreiten, ist irgendwie so ein innerer Widerspruch in sich. Okay? Also, lasst uns das für unser persönliches Leben und auch für uns als Gemeinde ganz deutlich sehen. Wir wollen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, damit bin ich am Ende meiner Predigt und jetzt singen wir ein Lied und mit diesem Lied möchte ich überleiten in das Abendmahl und es hat im Grunde genommen eine Kernaussage des Abendmahls steckt in diesem Lied drin. Auch wenn da evangelische und katholische und andere vielleicht das Abendmahl unterschiedlich interpretieren, was da ganz genau passiert, ist eine Aussage gleich für alle, nämlich Gott ist gegenwärtig. Und deswegen lasst uns dieses Lied singen mit diesem Bewusstsein, auch wenn wir hier in dieser Schule sitzen und auch wenn uns die eine oder andere dumme Sache heute Morgen passiert ist, Gott ist gegenwärtig.